NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juni 1858. Der Geburtstag des schwedischen Königs Gustav V.
Eders Majestät, kära Papa.
Eure Majestät, lieber Papa, ich gelobe, dem schwedischen Königshaus und der Verfassung immer treu zu sein.
Kronprinzessin Victoria von Schweden. In einigen Jahren wird sie den Thron besteigen als erste Monarchin ihres Landes. Die Verfassung erlaubt das erst seit 1980. Für ihre Eltern, König Karl XVI. Gustav und Königin Silvia, eine Selbstverständlichkeit.
Wir beide haben keinen einzigen Augenblick daran gedacht, ist es das Mädchen mehr dazu beschaffen oder der Junge? Also das ist nicht die Frage gewesen, sondern die Belastung, Königin zu sein und eine Familie gleichzeitig großzuziehen. Aber ich weiß, dass Victoria das blendend machen wird, weil sie einfach die Stärke hat, nicht?
Schwedens Monarchie ist heute eine moderne, geprägt von Repräsentationspflichten ohne politische Macht. Das war nicht immer so, weiß ARD-Adelsexperte Rolf Seemann-Eggebert.
Könige gibt es in Schweden seit über 1000 Jahren. Es gab Wahlkönige, die von den Adelsherren aus ihrer Mitte gekürt wurden. Es gab absolutistische Herrscher. Noch der Urgroßvater von König Karl Gustav setzte sich mit allen Mitteln dafür ein, dass die alte Verfassung Gültigkeit behielt, die mit den Worten begann: Der König allein hat das Recht, das Reich zu lenken.
Der Urgroßvater des aktuellen schwedischen Königs ist Oskar Gustav Adolf Bernadotte, kurz Gustav V. Heute, vor 160 Jahren, wird er auf Schloss Drottningholm geboren.
Gustav V. wird in eine Zeit des Umbruchs hineingeboren. Traditionell ist ja Schweden landwirtschaftlich geprägt, aber in der Zeit bewegt sich einiges.
Professor Martin Krieger, Experte für nordeuropäische Geschichte an der Uni Kiel.
Schweden wandelt sich spätestens in den 1860er Jahren, entwickelt sich zu einer modernen Industriemacht. Das liegt natürlich daran, dass Bodenschätze, Ressourcen reichlich vorhanden waren, vor allem natürlich Eisen, aber auch Kupfer. Man baut relativ früh Kanäle, Eisenbahnen. Das war damals sensationell, das war was ganz Modernes.
Ansonsten ist Schweden in den 1860er Jahren eher traditionell.
Die politische Macht hat der Adel, hat das Königshaus. Der Absolutismus war zwar abgeschafft, aber wir haben noch bei weitem keine parlamentarische Demokratie. Die Regierung war allein dem König gegenüber rechenschaftspflichtig. Das Parlament spielte eine sekundäre Rolle.
Gustavs Eltern, König Olaf II. Und Königin Sophia von Nassau, eine Deutsche, erziehen ihren ältesten Sohn königlich bürgerlich. Er besucht eine normale Schule, leistet seinen Militärdienst und schreibt sich 1877 an der Universität Uppsala für Latein, Kunstgeschichte, Politik und Wirtschaftswissenschaften ein. 1878 unternimmt er eine Reise nach England und lernt dort einen Sport kennen, der ihn Zeit seines Lebens begleiten wird.
Gustav als Kronprinz war ein glühender Tennisverehrer. Er spielte leidenschaftlich Tennis und er ist dann in Tennisspielerkreisen immer als dieser berühmte Mr. Gustav in Erinnerung geblieben.
War Sveriges mest kände Spelare Mr. G, som tillsammans med Borotra spelade en dubbel mot Bosio d'Estremo.
Gustav V. gründet den ersten schwedischen Tennisclub und ruft den sogenannten King's Cup ins Leben. Ein Teamturnier vergleichbar mit dem Davis Cup. Er selbst spielt auf vielen internationalen Plätzen. Ein weiteres Hobby des Königs ist die Jagd. Eine deutsche Verwandte seiner Mutter aus Freiburg erinnert sich.
Dass ein Herr also aus Deutschland da einmal eingeladen war, das war mein Vater, ja. Und wie sein kapitaler Elchbulle direkt auf den König losgeht. Macht kehrt und geht also an meinem Vater vorbei, der schießt ihn. Und mein Vater sagt, ja, aber Majestät, warum haben Sie denn diesen kapitalen Bullen nicht geschossen? Der kam Ihnen doch so bequem. Ach, sagt der König, ich kann ja noch viele Elche schießen. Aber ich habe gedacht, der ist jetzt einmal in seinem Leben da in Schweden und hat Gelegenheit und vielleicht nie wieder. Das tut nicht jeder Jäger.
Die Verbindung zu Deutschland wird noch enger, als Gustav V. im September 1881 Prinzessin Victoria von Baden heiratet.
Gustav ist mittlerweile über 20. Es muss irgendwann ein Thronfolger her. Es muss entsprechend noch eine Gemahlin her. Und die Hochzeit findet dann im September 1881 in Karlsruhe, also praktisch im Elternhaus der Viktoria, statt.
War zu schön, war zu schön.
Oh, elegant, elegant. Ah, oh, schick, schick. Oh, und die Figur. Oh.
Doch die Ehe des schwedischen Kronprinzen und der deutschen Prinzessin steht von Anfang an unter keinem guten Stern.
Dem Gustav wird mit einem gewissen Naserümpfen in Karlsruhe begegnet, denn er machte gar nicht so eine schillernde Erscheinung. Er war zwar relativ groß, er war schlank, aber er wirkte offensichtlich auf die Anwesenden nicht besonders intelligent, nicht wie ein künftiger König. Während die Viktoria einfach eine Schönheit war, sah blendend aus, sie war wunderbar angezogen und es machte sich von Anfang an eigentlich so ein Riss hier bemerkbar, der natürlich auch die Jahrzehnte ihrer Ehe prägen sollte.
Zunächst scheint alles ganz normal. In den Jahren zwischen 1882 und 1889 erfüllt Viktoria ihre königlichen Pflichten und bringt drei Söhne zur Welt. Den späteren Thronfolger Gustav VI., Wilhelm und Erik Gustav.
Und dann sind sie so richtig zu Frieden, die beiden, ne?
Nein, die Ehe war überhaupt nicht glücklich. Es fing ja schon bald nach der Hochzeit an, dass eine Entfremdung stattfand. Die Frau war außerordentlich attraktiv und sie hatte ja viele Verehrer. Die erste große Freundschaft schließt sie mit einem Baron Blixen-Finecke in Ägypten. Und später pflegt Viktoria eine enge Freundschaft, vielleicht auch eine Liebe mit einem schwedischen Arzt, Axel Munthe. Das Volk sieht das natürlich sehr, sehr kritisch und Viktoria kommt in der Presse natürlich nicht besonders gut weg mit ihrem Verhalten.
Viktoria betrügt ihren Ehemann. Aber auch der scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein, weiß Nordeuropa-Experte Martin Krieger.
Relativ bald werden auch seine homosexuellen Neigungen bekannt. Es wird ihm ja beinahe Verhängnis. Der schwedische Hof versucht ihn ja praktisch freizukaufen mit hohen Geldsummen, einen angeblichen Partner, einen Verehrer mundtot zu machen über Jahrzehnte. Heute ist das ja relativ entspannt, aber damals war es natürlich problematisch, weil es dann bald auch bekannt wird in der Öffentlichkeit.
Und die Öffentlichkeit scheut Gustav V.
Es wird immer nachgesagt, dass er relativ schüchtern, relativ zurückhaltend war. Er liebte den großen Pomp nicht.
Das zeigt sich deutlich, als am 8. Dezember 1907 sein Vater, König Olaf II., stirbt. Nun besteigt Gustav V. den Thron und bricht sofort mit der Etikette.
Er lehnt ja eine Krönung ab. Er lehnt es ab, eine Krone zu tragen und damit begründet er eine Tradition, die bis heute anhält. Auch der heutige schwedische König gibt sich ja sehr bürgerlich und trägt keine Krone.
That means that I wanted to be as modern as society permits, so to speak.
Ich versuche, so modern zu sein, wie es die Gesellschaft erlaubt. Ich will kein Monarch sein, der die Entwicklung aufhalten will. Das Volk soll in der Lage sein, den König zu verstehen und anzuerkennen,
sagt der aktuelle schwedische König und gibt sich volksnah. Ganz anders sein Urgroßvater Gustav V.
Das Volk hielt er bis auf wenige Ausnahmen immer auf einer gewissen Distanz. Es hatten sich ja schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in Schweden erst Parteiungen, später regelrechte Parteien gegründet. Er hält sich diese Parteien und damit natürlich auch die Mehrheit der Bevölkerung immer auf Distanz. Seine Verbündeten ist der Hof, sind die Konservativen. Also innenpolitisch war er trotz aller Modernität konservativ, traditionell, bis auf eine Ausnahme. Und das war im Jahre 1914.
Der Erste Weltkrieg steht kurz bevor und Gustav V. will die Neutralität Schwedens bewahren.
Für mein ernsthaftes Bestreben, die schwedische Selbstständigkeit und Neutralität zu sichern und seine freundschaftlichen Beziehungen zu bewahren, rechne ich mit der wirksamen Unterstützung des ganzen Volkes.
Gegen den Willen des liberalen Kabinetts will der König massiv aufrüsten. Doch dazu braucht er Geld vom Volk. Vor allem die Bauern, traditionell eher königsfern, demonstrieren gegen geplante Steuererhöhungen. 30.000 versammeln sich am 6. Februar 1914 vor dem Schloss in Stockholm.
Dort wartet König Gustav V. mit seiner Familie und hält eine flammende Rede, was er eigentlich nicht hätte tun dürfen. weil es war Usus, dass jede politische Rede, die der König hält, vorher vom Ministerpräsidenten abgesegnet werden sollte. Und Gustav bricht damit im Grunde die Verfassung.
Zum Zwecke der Einsparung werden Einschränkungen der normalen Tätigkeit vorgeschlagen. Zusätzlich muss ich große wirtschaftliche Opfer von meinem Volk fordern. Dies in der Gewissheit, dass sie willig unserem Vaterland erbracht werden.
Willig zu erbringen des Fußlandes.
Also Gustav schafft es, die Massen zu mobilisieren mit dem Ziel der Aufrüstung. Er instrumentalisiert natürlich damit die Bauern.
Aber es klappt. Schweden bleibt neutral. Auch im Zweiten Weltkrieg mischt Gustav sich ein. 1941 besetzen die Nazis Norwegen und wollen ihre dort stationierten deutschen Truppen durch Schweden nach Finnland verlegen. Das Parlament in Stockholm lehnt ab.
Gustav V. sieht allerdings die Gefahr, dass Hitler, wenn man diese Truppen nicht passieren ließe, einfach Schweden in den Krieg hineinziehen würde. Und Gustav setzt entsprechend die Regierung ganz massiv unter Druck. Er soll angeblich sogar mit Rücktritt gedroht haben für den Fall, dass die sozialdemokratische Koalitionsregierung die deutschen Truppen nicht passieren lassen würde.
Die Regierung kennt die guten Kontakte ihres Königs nach Deutschland und gibt schließlich nach.
Das war eine ganz, ganz große Einmischung, die dem schwedischen König eigentlich nicht zustand, aber die möglicherweise aus dem Rückblick Schweden dann doch aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten hat. Er kannte Hitler, er kannte Göring, er war sicherlich kein Freund der Nazis, aber er hat gleichwohl erkannt, dass man mit den Nazis verhandeln musste, um gewisse Zugeständnisse zu erreichen.
Nach dem Krieg wird es ruhiger um König Gustav. Er geht auf die 90 zu, ist gesundheitlich angeschlagen, weiß eine Verwandte aus Deutschland.
Ja, er hat sehr schwere, große Zigaretten geraucht, Kettenraucher. Dann hat der Leibarzt ihm das verboten. Daraufhin hat er sich dran gemacht und hat angefangen zu sticken.
Gustav V. genießt seinen alten Teil. Seine Nachfolge scheint auf Generationen hinaus gesichert. Denn sein ältester Sohn Gustav VI. Hat ebenfalls einen Thronfolger gezeugt. Aber es kommt anders.
Wir haben ja eine schlimme Krise. 1946 stürzt ja sein Enkelkind, der potenzielle Erbe, eben nach seinem Sohn mit dem Flugzeug ab. Und es bleibt dann nach Gustav VI. Nur noch dieses kleine, nicht mal einjährige Kind. Das ist eben der heutige schwedische König, Karl XVI. Gustav. Also die schwedische Monarchie hat dann doch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg immer Probleme, sich in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Die Umfragen sind dann so in den 60er, Anfang der 70er Jahren teilweise richtig auf dem Tiefpunkt, nicht? Glücklicherweise hat es ja geklappt. Karl XVI. Gustav erbt ja 1973 den Thron. Und da hat er ja schon seine Silvia. Und da ist ja am Ende dann alles wieder gut.
Unser Silvia, das ist ja das Größte, was wir geschafft haben. 72 musste sie auf der Olympiade noch Erdnüsse verteilen. Ne? Und 76 sagt sie schon zu den Erzbischof Olof, ich, ne, Silvia Renate Sommerlath, nehme dich, Karl Gustav Volke Hubertus, zu meinem wahren Mann. Dich zu lieben in Not und Freude und als Symbol empfange ich diesen Ring. Ne? War zu schön.
Das erlebt Gustav V. nicht mehr. Er stirbt am 29. Oktober 1940. Im Alter von 92 Jahren, davon 43 Jahre als König.
Sportsmann,
Mensch, Regent
und Freund von Deutschland.
Also es bleibt die Erinnerung an eine sehr lange, prägende Königszeit, an eine massive Modernisierung der schwedischen Verfassung. Es bleibt die Erinnerung an die Bewahrung der schwedischen Neutralität, die ja auch Schweden bis heute prägt. Und es bleibt natürlich der große Name Victoria. Es ist ja die jetzige Thronfolgerin, die den gleichen Namen Victoria trägt.
Und laut Umfragen die derzeit beliebteste Prinzessin in Europa ist.
Sie ist eine Symbolfigur, aber ansonsten ein Mensch wie du und ich.
Sie ist beim König und bei der Regierung in die Lehre gegangen. Sie wird ihren Job mit Bravour machen.
Eine ganz schicke Frau.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an den schwedischen König Gustav V., der am 16. Juni 1858 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.